Was ich wirklich schädlich und zerstörerisch finde in der Politik sind Narzissten. Also Menschen, die krankhaft auf sich selbst bezogen sind. Und davon gibt es leider auf der europäischen Ebene nach meiner Erfahrung mehr als in der Bundespolitik. Er hat einen Faustschlag ins Gesicht bekommen und liegt mit Knochenbrüchen im Krankenhaus. Also das darf nie passieren. Ja. Nie, niemals.
Das vorläufige amtliche Ergebnis.
Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieg.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse, denn absolute Mehrheiten gibt es heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast.
Herzlich willkommen zu Absolute Mehrheit, dem Podcast über, genau, ihr wisst es doch auch schon, politische Vision. Ich bin Jan Schippmann und mein Gast heute ist die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl und amtierende Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Herzlich willkommen, Katharina Barley.
Vielen Dank.
Frau Barley, können Sie gut Schach spielen?
Ich kann Schach spielen, ja.
Aber
also ich würde gegen meinen einen Sohn, glaube ich, gewinne ich und gegen den anderen verliere ich.
Im aktuellen Kampagnenspot der SPD zur Europawahl sitzen Sie neben Olaf Scholz und Sie beide spielen jeweils Schach gegen eine unsichtbare Person auf der anderen Seite. Wie sehr kommt es in der Politik für Sie darauf an, den nächsten Zug des Gegners vorherzusehen?
Das ist sehr wichtig. Also je nachdem, wer der Gegner ist, fast schon existenziell. Wenn man im Moment schaut, was wir alles für Gegner haben, außerhalb der Europäischen Union, aber auch innerhalb, dann ist das sehr, sehr wichtig. Ja.
Wer ist innerhalb der Europäischen Union Ihr Gegner?
Mein Lieblingsgegner ist Viktor Orban, der Regierungschef von Ungarn, der inzwischen seit 14 Jahren Ungarn regiert und alles, was Demokratie betrifft, dort inzwischen zerstört hat. Ich sage auch öffentlich, dass Ungarn für mich keine Demokratie mehr ist. Dann wundern sich oft die Leute, weil wenn man nach Ungarn fährt und vor allen Dingen durch Budapest geht, das ist eine tolle Stadt, eine junge, lebendige Stadt. Aber es gibt keine freien Medien mehr praktisch. Viktor Orban hat das Wahlrecht so oft geändert, dass er faktisch nicht mehr abgewählt werden kann. Und die Gelder, die ungarischen und auch die europäischen, die gehen in die Taschen von seinem Schwiegersohn, seinem Vater und seinem besten Freund, der Klempner ist. Und vor allen Dingen die Tatsache, dass er faktisch nicht mehr abwählbar ist und selbst wenn er abgewählt wird, dann doch alle Fäden in der Hand behalten würde. Ich kann das gerne erläutern, aber es würde ein bisschen dauern. Das hat für mich eben nichts mehr mit Herrschaft auf Zeit zu tun. Und das ist Demokratie. Man muss auch abgewählt werden können.
Das Thema Europa wird uns heute definitiv mehr begleiten, als es sonst bei uns der Fall ist. Sie sind jetzt Spitzenkandidatin für die SPD, für die Europawahl. Sie waren bereits 2019 Spitzenkandidatin für die SPD. Aber Sie haben davor auch gut Erfahrung in der Bundespolitik gesammelt. Und Sie werden sich nicht erinnern, wir haben uns vor einer ganzen Weile schon mal getroffen, 2017 im Bundestagswahlkampf. Damals waren Sie Familienministerin, haben später kommissarisch noch das Arbeitsministerium geleitet und sind dann 2018 Justizministerin unter Merkel geworden. Das war ein ziemliches Jobhopping, nur um dann 2019 wieder zu sagen, tschüss Berlin, hallo Brüssel. Warum damals der Sprung von der Bundes- auf die Europaebene?
Ja, das war eine Entscheidung, die mir gar nicht so leicht gefallen ist, weil Justizministerin schon in der Politik genau der Job ist, wo mein Name drauf steht, sozusagen. Ja, oder auf meiner Stirn. Ja, ich bin nicht nur Juristin, ich war auch Richterin. Ich habe in einem Justizministerium schon gearbeitet, in Rheinland-Pfalz. Und ich habe vor allen Dingen auch am Bundesverfassungsgericht gearbeitet, was nicht so viele Juristinnen und Juristen tun und eine sehr, sehr gute Schule ist. 2019 war es so, dass sich meine Partei in einem sehr schweren Fahrwasser befand. Wir waren bei 12-13% und Andrea Nahles, die damals Vorsitzende war, suchte ein Zugpferd für die Europawahl. Und sie hat mich gefragt, auch nicht nur einmal. Und dann kam dazu, dass bei mir sich privat was verändert hatte. Mein damaliger Lebensgefährte, heutiger Mann, nach Amsterdam ging und dann habe ich gesagt, ich mache das.
Haben Sie es jemals bereut?
Nein, ich habe das nicht bereut. Vor allen Dingen, also mir fehlt schon manchmal dieses Ministerium mit den vielen hundert hochqualifizierten, hochmotivierten, tollen Leuten, die alle nur das tun, was man selber will. Ja, also das ist ja schon eine ziemlich seltene Situation, dass man so viele Mitarbeiter hat und man sagt, ich möchte jetzt das und dann rennen die alle los und machen das möglich. Ne? Mhm. Das ist schon toll. Aber was mich damals auch geleitet hat, es finden halt jetzt alle großen Entscheidungen auf europäischer Ebene statt. Und da passiert eben viel. Auch die Gefahr ist groß. Wir haben viele Rechtsextreme inzwischen in den einzelnen Mitgliedstaaten. Da ist Viktor Orban ja nicht der Einzige. Und die EU droht zu kippen. Und das war immer das Thema meines beruflichen und politischen Lebens, Demokratie, Kampf gegen rechts. Und da bin ich jetzt wirklich im Europäischen Parlament auch sehr, sehr gefragt.
Aber so gestalterisch kann man doch in so einem Justizministerium viel mehr aktiv selber mitmachen als Vize im Europaparlament, oder?
Ja, Sie haben natürlich in dem einen Bereich, wo Sie für zuständig sind, mehr Macht. Aber wenn Sie im Europäischen Parlament unterwegs sind, haben Sie eben in vielen Bereichen die Möglichkeit, an dem großen Rad mitzudrehen. Es ist was anderes. Und mir macht das sehr, sehr viel Freude im Europäischen Parlament. Und deswegen trete ich auch nochmal an.
Olaf Scholz hat momentan ziemlich desaströse Zustimmungswerte. Und laut der letzten Erhebung im ARD Deutschland-Trend sind nur knapp über 20% mit seiner Arbeit zufrieden. Ist das vielleicht auch ein Risiko für Sie im Wahlkampf?
Also wenn Sie die Europapolitik und die Außenpolitik anschauen, und darum geht es ja bei dieser Wahl, dann werden Sie feststellen, dass ganz viele Menschen sehr zufrieden damit sind, was er macht. Also wie er zum Beispiel uns durch diesen fürchterlichen Krieg Russlands gegen die Ukraine führt, wie er gegenüber den USA auftritt, wenn es darum geht, zum Beispiel Unterstützung für die Ukraine einzufordern, aber auch wenn es darum geht, wirtschaftlich zusammen weiterhin zu arbeiten, wo ja jetzt viele anfangen, auch die amerikanische Regierung eher den eigenen Markt sozusagen zu schützen, wie er unterwegs ist in den Beitrittsstaaten, wie er unterwegs ist in Afrika zum Beispiel, wo er ganz eindeutig auch einen Schwerpunkt setzt. Er ist ja jemand, der eben nicht nur immer Deutschland, Frankreich oder Deutschland, USA oder Europa, USA in den Vordergrund stellen will, sondern der ganz viel auch mit anderen Teilen der Welt zusammenarbeitet. Und das macht er extrem gut. Und deswegen sind wir sehr stolz darauf, dass er mit auf den Plakaten ist.
Nur in den Befragungen sieht es dann immer ein bisschen anders aus. Der Kanzler hat klar gemacht, Taurus wird nicht geliefert. Sie haben im EU-Parlament einem Antrag zugestimmt, wo drin steht, Zitat, dass die Ukraine Marschflugkörper mit großer Reichweite wie die Systeme Taurus, Storm Shadow bzw. Scalp benötigt, wie auch die große Mehrheit ihrer Fraktion und der anderen deutschen Abgeordneten. Wenn ich die SPD bei der Europawahl wähle, stimme ich dann für oder gegen eine Lieferung von solchen Waffen?
Ja, das war ein typischer Fall von Desinformation. Hat mich sehr geärgert, weil das von einem CDU-Kollegen ausging, der nachher beteuert hatte, er hätte das einfach falsch verstanden. Mhm. Die Abstimmungen im Europäischen Parlament laufen anders als im Bundestag. Im Bundestag ist das so, dass vorher schon alles klar ist. Mhm. Diese Gesetzentwürfe sind schon 100-mal durch alle Gremien gegangen und Sie wissen ganz genau, welche Fraktion stimmt dafür, welche dagegen. Wenn Sie, wie ich ja manchmal auch, die Plenarsitzung leiten, brauchen Sie gar nicht hochzugucken. Dann sagen Sie einfach mit den Stimmen von, in diesem Fall SPD, Grünen und FDP, gegen die Stimmen der Opposition angenommen.
Also wissen Sie schon selber.
Das wissen Sie schon. Und das ist im Europäischen Parlament anders, weil wir viel freier sind als Abgeordnete. Wir haben diesen Fraktionszwang nicht. Genau. Und dadurch, dass bei uns in jeder Fraktion noch mal unterschiedliche Nationalitäten sitzen, stimmt auch eine Fraktion fast nie einheitlich ab. Also Sie müssen, wenn ich jetzt die Sitzung leite, eine Abstimmung leite, dann muss ich wirklich gucken, heben sich mehr Hände jetzt oder bei oder gleich. Mhm. Und wir haben natürlich auch elektronische Möglichkeiten abzustimmen. Und Sie wissen vorher nicht, wie das Abstimmungsergebnis ist. So. Das ist das Erste. Wir haben ja ein bisschen Zeit in so einem Podcast, da kann ich das ja mal erklären. Wie dann abgestimmt wird, ist, dass man über ganz viele Änderungsanträge abstimmt und wenn die Änderungsanträge dann keinen Erfolg haben, über den Originaltext. Mhm. Die Abstimmung über ein Gesetz kann eine Stunde dauern.
Und weil das manchmal 200 in Reihe ganz viele verschiedene.
Ganz viele, das geht dann wirklich runter. Das sind dann manchmal 200 Abstimmungen zu einem Gesetz. Der Fall, auf den Sie jetzt anspielen, da gab es einen Antrag, da wird dann über diesen Halbsatz, den Sie vorgelesen haben, wird dann abgestimmt. Mhm. Und keiner von uns von der deutschen SPD hat dafür gestimmt. Keiner. Mhm. Manche haben dagegen gestimmt, manche haben sich enthalten. Ich habe mich enthalten, weil nicht nur der Taurus erwähnt wird, sondern auch noch andere Waffengattungen. Aber nicht einer hat bei uns dafür gestimmt. So. Wir waren in der Minderheit.
Ja.
Die Mehrheit hat dafür gestimmt. Mhm. Und damit war das Ding am Ende in dem Gesamttext eben drin. Und dann kommt natürlich nochmal eine Schlussabstimmung, weil Sie dann einen kompletten Text aus diesen ganzen Einzelabstimmungen, einen kompletten großen Text haben. Das ist jetzt das Gesetz. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, stimmen Sie zu oder nicht?
Das ist dann so eine Grundsatzfrage, wie wichtig es einem ist dann im Endeffekt.
Genau, das war ein riesen Ukraine-Paket. Mhm. Und natürlich haben wir dafür gestimmt. Also da war ja Unterstützung für die Ukraine drin, da waren Waffenlieferungen drin, da war ganz, 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 ganz viel drin. Natürlich stimmen wir dann
dazu. Sonst wäre es der Skandal, dass Sie da dagegen gestimmt haben.
Exakt. Und es hat mich wahnsinnig geärgert, dass ein CDU-Kollege das damals so an die Presse gegeben hat, wir hätten dafür gestimmt und das sei ja irgendwie gegen den Kanzler und dem Kanzler in den Rücken gefallen. Er hat sich da mittlerweile bei mir zu entschuldigt, ich will deswegen auch den Namen gar nicht nennen, weil er sagt, dass er hätte das missverstanden, da sei was schiefgegangen. Ist auch okay, vergessen, aber ich wollte es jetzt einmal aufklären, weil es einfach, es ist auch eine Illustration, was im Europäischen Parlament alles so anders ist als im Bundestag. Es ist bei uns viel direkter, viel unmittelbarer, so die Demokratie, wenn man so will, ja, weil alles wirklich auf jede Stimme ankommt. Sie haben manchmal Teilabstimmungen, da haben sie Gleichstand.
Und vor allen Dingen vielschichtiger und wenn man, habe ich mir zumindest so sagen lassen, wenn man da irgendwie in einer Stunde einfach dann über Änderungen abstimmt, dann manchmal auch ein bisschen fehleranfälliger und es ist halt auch wahnsinnig, man muss sich wahnsinnig konzentrieren.
Das stimmt und manchmal müssen sie auch im Nachhinein korrigieren. Das kommt immer mal vor, dass sie verrutschen in der Zeile, sie haben da so eine Tabelle.
Aber das darf man dann
im Nachhinein korrigieren? Ja, man darf das im Nachhinein korrigieren, innerhalb von einer bestimmten Zeit. Mhm. Aber das verändert das Ergebnis nicht. Also Sie können nicht, wenn Sie so ein bisschen geschwankt haben, soll ich jetzt dafür stimmen oder mich enthalten?
Und dann sehen Sie das Ergebnis und sagen, ach nee, doch nicht.
Ja, okay. Das geht nicht. Sie können individuell sagen, ich habe mich geirrt, ich wollte eigentlich dafür stimmen, ich habe mich aus Versehen enthalten. Aber das ändert dann das Abstimmungsergebnis nicht.
Gehen wir mal in den eigentlichen Teil des Podcasts rein. Und zwar wissen unsere fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir, bevor wir über die konkreten Maßnahmen sprechen, immer nach einem Zitat fragen, das den eigenen Politikstil unserer Gäste am besten beschreibt. Was haben Sie uns mitgebracht?
Ich habe ein Zitat mitgebracht von Johannes Rau, dem wunderbaren früheren Bundespräsidenten. Und der hat den sehr zutreffenden Satz gesagt, nicht die Politik verdirbt den Charakter, schlechte Charaktere verderben die Politik. Ich habe das deswegen genommen, weil mir das so oft passiert, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann finden die mich manchmal ganz nett. Und wenn ich dann sage, wenn die fragen, was machst du denn so beruflich? Und dann sage ich, ich mache Politik. Und dann geht es so, oh, ne? Und ich war ja früher zum Beispiel mal Richterin. Ja. Und dann haben die so, boah, Richterin und so, boah, ne? Und man merkt richtig, wie das ganz anders ist. Und dann manchmal, wenn man die Leute nicht so gut kennt, dann kommt noch so ein, das könnte ich ja nicht, da bin ich viel zu ehrlich für. Und was ich gemerkt habe, ich bin sehr spät in die Politik gegangen als Beruf und mir ist es einfach ein Bedürfnis mal zu sagen, es gibt ganz, ganz viele anständige Menschen in der Politik. Und wenn man so über Politiker redet, wie viele Menschen über Politiker reden, ohne einen einzigen zu kennen, dann darf man sich nicht wundern, wenn irgendwann die anständigen Leute auch keine Lust mehr haben, in die Politik zu gehen. Wir sollten froh sein, dass es in Deutschland so viele anständige Leute in der Politik gibt und nicht von den wenigen Mistkerlen, die es auch gibt, auf alle schließen. Weil wenn man immer nur dieses Politiker-Bashing macht, dann wird man irgendwann auch nur noch Typen da haben, denen das egal ist.
Dann sitzen sich die Stärksten durch.
Ja, nicht die Stärksten, sondern
die ist am wenigsten
die
was
Dickfälligsten, ja. Genau. Ja. Die damit auch kein Problem haben, weil sie sich vielleicht auch selber so sehen, ja. Die gar kein Problem damit haben, als Mistkerl und Egoist und Geldgeil bezeichnet zu werden, weil sie es auch sind. Aber Menschen, die ein bisschen feinfühlig sind oder die was wirklich Gutes wollen oder die auch bereit sind, was zu opfern, die werden das dann nicht mehr machen.
Ja.
Und das ist mir einfach ein Anliegen, das mal zu transportieren.
Was ist der schlechteste Charakter, den Sie je in der Politik kennengelernt haben?
Also ich habe viele, viele schlechte Charaktere kennengelernt. Ich will das jetzt gar nicht namentlich nennen.
Einen haben Sie am Anfang vielleicht schon genannt.
Nee, glaube ich nicht. Aber ach so, der.
Viktor Orban.
Ja, genau. Also was ich wirklich schädlich und zerstörerisch finde in der Politik sind Narzissten. Also Menschen, die krankhaft auf sich selbst bezogen sind. Und davon gibt es leider auf der europäischen Ebene nach meiner Erfahrung mehr als in der Bundespolitik. Vielleicht weil weniger Aufmerksamkeit der Medien auf dem Europäischen Parlament liegt.
Dann fangen wir mal andersrum. Wer ist der beste Charakter, den Sie kennengelernt haben?
Da gibt es ganz viele, aber an einen denke ich heute besonders. An meinen lieben Kollegen Matthias Ecke, mein Kollege aus Dresden im Europäischen Parlament, weil der mir vor einer Stunde eine Nachricht geschickt hat, dass er beim Plakatieren angegriffen worden ist und mit Knochenbrüchen im Krankenhaus
ist. Das ist gerade noch irgendwie, war doch gestern erst noch der Fall, dass ein grüner Abgeordneter angegriffen wurde auch.
Das passiert leider immer wieder. Aber er hat einen Faustschlag ins Gesicht bekommen und liegt mit Knochenbrüchen im Krankenhaus. Und Matthias Ecke, also das darf nie passieren. Ja. Nie, 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 niemals. Das ist wirklich furchtbar, persönlich und politisch furchtbar. Aber es ist eben auch noch so, dass Matthias Ecke einer der allerliebenswertesten Menschen ist, die ich in der Politik kennengelernt habe. Ein ganz, ganz anständiger Mann, der sehr gute Arbeit macht, aber vor allen Dingen auch einfach liebenswert und ehrlich ist. Und das mich haut das immer noch total um.
Verständlich. Also von dieser, auch von mir hier, gute Besserung.
Ja, alles Liebe, Matthias.
Geht hier raus. Ich würde sagen, dann hoffen wir nur das Beste und dann gehen wir mal an die Maßnahmen, die Sie uns mitgebracht haben. Wir beginnen mit diesem Thema.
Eine gute Bildung sollte unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder dem Konto der Eltern sein. Das ist ein zentrales Ziel moderner Bildungssysteme. Die Realität sieht aber deutlich anders aus. Besonders Einkommen und Bildung der Eltern haben nach wie vor einen enormen Einfluss auf die Chancen ihrer Kinder. Der Chancenmonitor des IFO-Instituts 2023 spricht von einem frappierenden Ausmaß. Teil des Problems: Kinder aus ärmeren Familien haben schlechtere Chancen auf Kita-Plätze. Und auch Förderprogramme sind zu wenig verfügbar.
Als erstes würden Sie gerne für alle die gleichen Startchancen in der Bildung ermöglichen und haben dafür jede Menge Ideen mitgebracht. Wo hapert es Ihrer Meinung nach am meisten und was würden Sie dagegen tun?
Also erstmal muss man das als Ziel ausgeben. Seit ich in der Politik bin, habe ich festgestellt, dass gar nicht alle dieses Ziel haben. Ja, dass es tatsächlich Menschen und Parteien gibt, die finden Ungleichheit, das gehört halt so. Ja, wenn keiner unten ist, dann kann auch keiner oben sein und die wollen oben sein. Das hat mich ein bisschen geschockt. Also es hapert an vielen Dingen. Es hapert grundsätzlich daran, dass wir viel zu lange in Deutschland gedacht haben, Bildung ist eigentlich was viel mit der Familie auch zu tun hat und haben soll. Ja, in Zeiten, wo wir überall Halbtagsschulen hatten, da kam eben immer ganz viel drauf an, wie viel konnte Vater oder Mutter oder bezahlte Nachhilfekraft am Nachmittag diesem Kind noch ins Hirn reinbläuen. Und dann hat man sofort einen Abstand. Der Kurt Beck, Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, der selber Elektriker war, der hat immer gesagt, ich konnte meinem Sohn bei Französisch nicht helfen. Ich sprach kein Französisch. Und dann, ja, da hat er halt einfach Pech gehabt in dem Moment. Ne? Also das heißt, wir müssen viel früher anfangen, damit Bildung auch als gesellschaftliche Aufgabe zu betrachten. Ich bin ein großer Fan von Ganztag, weil das eben heißt, dass diese Ungleichheit eben auch nicht aufkommt. Natürlich Ganztag kindgerecht, ja, das kann man dann eben auch nutzen, um andere Dinge zu vermitteln, die auch zur Bildung gehören. Also seien es soziale Sachen, aber eben auch Gesundheitsvorsorge oder wie gehe ich eigentlich richtig mit Geld um, Medienkonsum. Also da kann man dann auch so viel mehr machen. Wir bräuchten viel, viel mehr Schulsozialarbeit. Das halte ich auch für ganz wichtig. Und zwar nicht, um jetzt einfach nur zu sagen, die aus sozial oder weniger reichen Elternhäusern kommen, die wären das Problem, sondern Schulsozialarbeit wäre für viele Kinder gut, die Probleme zu Hause haben, die Probleme mit anderen Schülerinnen und Schülern haben.
Wie kann ihnen da geholfen werden?
Ja, da muss mehr Geld ins System.
Also ich meine, Sozialarbeit ist ja ein sehr weiter Begriff.
Ach so.
Was meinen Sie da genau?
Ich meine, dass, wie es in skandinavischen Ländern der Fall ist, dass im Grunde jede einzelne Schule, und zwar egal ob Grundschule, Hauptschule, Gymnasium, Ganztagsschule, Gesamtschule, egal, jede jemanden hat, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiterinnen. Also die dann Ansprechpersonen sind, die aber auch Aktionen machen können. Also in Schweden zum Beispiel gibt es neben der Schulsozialarbeit auch an jeder Schule so eine Art kleine Krankenstation. Und diese Leute, die machen dann auch noch Gesundheitsfortbildung. Also und wenn ein Kind zum Beispiel wissen will, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich einen Joint rauche? Kann ich das oder kann ich das nicht? Das würde man ja niemals seine Freunde fragen.
Oder die Eltern.
Oder die Eltern. Oder Fragen zu Ernährung oder egal, ne? Sexualaufklärung. Mhm. Also dass man an Schulen viel mehr Ansprechpersonen
Vertrauenspersonen
für so, genau, so. Gerade jetzt nach Corona, wo wir echt viel einen hohen Anstieg von psychischen Erkrankungen oder Beeinträchtigungen bei jungen Menschen feststellen.
Ein Bereich, der
noch ein ganz wichtiger Punkt, Gewalt.
Ja.
Häusliche Gewalt vor allen Dingen.
Dass da quasi eine Person ist, der man sich anvertrauen kann.
Der man sich anvertrauen kann oder aber eben auch, wenn im Sport die Lehrerinnen und Lehrer merken, also kommt jemand immer wieder mit blauen Flecken, dass man dann auch nicht gleich zur Polizei gehen muss, sondern dass da auch eine Person ist, die Kinder kennt, die das dann auch ansprechen kann.
Ein Bereich, der immer wieder thematisiert wird im Bereich Chancengleichheit, ist da die Frage, wie früh kommen Kinder in eine Kita rein? Mhm. Es gibt Erhebungen, dass ärmere Familien schlechtere Chancen auf Kita-Plätze haben. Und ich habe letztens mit einem Freund von mir telefoniert, der ein Kind gekriegt hat, also er nicht, seine Frau. Und er hat ihm gesagt, ja, du wirst lachen. Aber das Erste, was ich am nächsten Tag gemacht habe, ist den schon ausgefüllten Kita-Antrag unterschrieben, Datum von der Geburt reingepackt und abgeschickt. Das heißt, er hat am Tag oder am Tag nach der Geburt sich auf einen Kita-Platz beworben.
Viele machen das schon vor der Geburt inzwischen.
Ich habe gehört, man muss da eben zumindest das Datum zumindest reinschreiben. So, also das wäre ja ein bisschen geraten sonst. Aber das ist doch wild.
Das ist total wild. Also es fehlen die Plätze. Das ist das eine. Und das zweite ist aber auch, was das kostet. Also ich wohne jetzt mein halbes Leben in Rheinland-Pfalz. Mhm. Und wir haben schon seit, ich weiß es gar nicht, 20 Jahren Gebührenfreiheit bei den Kitas. Mhm. Also bei uns kostet es nichts.
Ist ja auch ein SPD-Anliegen gewesen.
Genau, und wir regieren da schon seit Jahrzehnten. Deswegen war das auch möglich. Das spielt eben auch eine große Rolle bei der Frage, die Kinder aus finanziell schlechter gestellten Familien, haben die Zugang zur Bildung oder nicht? Weil natürlich, wenn das was kostet, selbst wenn sie befreit werden können oder wenn der Beitrag nur relativ gering ist, dann ist das trotzdem auch wieder nochmal
eine Hemmschwelle
und Aufwand und gerade vielleicht auch, wenn man die Sprache nicht so gut spricht und so. Also Gebührenfreiheit in der Kita ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin auch für Ganztagsbetreuung in der Kita, ist jetzt ein bisschen Geschmackssache, ab wann. Mhm. Da würde ich auch den Eltern nie reinreden wollen. Ich finde, es hängt auch ein bisschen von der Situation der Familie ab. Wenn ein Kind Geschwister hat, dann ist das vielleicht auch nicht so prägend wie ein Kind, was alleine mit zwei Eltern, vielleicht noch vier Großeltern um sich rum aufwächst und alle starren auf dieses eine Kind. Da ist es vielleicht besser, wenn es früher unter Kinder kommt.
Um da vielleicht mal so eine kleine Perspektive reinzubringen. Laut einem Monitoring der Bertelsmann Stiftung fehlen in Deutschland ca. 430.000 Kita-Plätze in ganz Deutschland. Und laut der Stiftung bräuchte es, um den aktuellen Betreuungsbedarf zu decken, knapp 100.000 zusätzliche Fachkräfte in den Kitas. Wo sollen die alle herkommen?
Ja, das ist natürlich auch nochmal ein sehr guter Punkt. Wir brauchen dringend mehr Fachkräfte dort. Da hat sich auch jetzt ein bisschen was getan. Bis vor relativ kurzer Zeit haben die ja auch gar keine Vergütung für ihre Ausbildung bekommen. Hm. Also das wissen ja auch nicht alle. Das ist übrigens ein Punkt, der mich dann gleich zum zweiten politischen Punkt dann leitet. Da, wo traditionell Frauen eher die Mehrheit bilden, da sieht man das oft. Das ist gar nicht nur bei den Kitas so, bei den Erzieherinnen und Erziehern, sondern auch zum Beispiel bei Ergotherapie, Logopädie. Hm. Die Ausbildung mussten sie bis vor kurzem noch bezahlen. Also nicht nur haben sie keine...
Das ist komplett absurd eigentlich.
Es ist komplett absurd, weil diese Leute werden gebraucht. Und das ist eben auch ein Punkt, da ist schon sehr, sehr viel passiert. Aber im Grunde genommen, auch wenn Sie sich angucken, was bekommen die Leute als Ausbildungsvergütung, das geht auch nicht aus meiner Sicht. Ich habe der Sohn meines Büroleiters hat Erzieher gelernt und hat dann immer gesagt, naja, die anderen, die halt einen technischen Beruf gelernt haben oder bei einer Bank waren oder so, die hatten dann halt ein paar hundert Euro mehr. Mhm. Das macht in dem Alter ja was aus. Also wir müssten auch diese Berufe wirklich besser bezahlen.
Was ich immer, also ich habe erst so wirklich Einblicke in Kitas bekommen, als ich, eine Ex-Freundin von mir ist Erzieherin, und die hat mir halt einfach erzählt, der Betreuungsschlüssel ist so gerechnet, dass wenn alle da sind, also niemand krank ist, niemand im Urlaub ist und auch niemand irgendwie in Elternzeit ist oder sowas, dann passt es laut diesem Schlüssel. Und teilweise ist es wirklich so gewesen, dass sie gesagt hat, ich kann den ganzen Tag über nicht aufs Klo gehen, weil ich Angst habe, dass sich ein Kind verletzt. Am Ende des Tages ist man happy, wenn sich niemand wehgetan hat, niemand weggelaufen ist und einfach keine mittelschwere Katastrophe passiert ist. Und das war mir vorher absolut nicht bewusst.
Ja, das ist natürlich in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich, aber Fakt ist, wir haben einfach viel zu wenig Erzieherinnen und Erzieher, obwohl es so ein toller Beruf ist und so ein wichtiger. Das hat auch ein bisschen was mit dem Image zu tun, gerade auch bei jungen Männern, weil ja, ist ja auch so eine landläufige Betrachtung, dass man sagt, naja, wenn du selber schon mal ein Kind hast, dann, wenn du schon mal ein Kind großgezogen hast, dann kannst du auch andere großziehen. Das ist eigentlich ja nicht so anspruchsvoll. Es ist unglaublich anspruchsvoll. Und wenn wir jetzt nochmal zum Thema Bildung zurückkommen, dort werden ja die Grundlagen gelegt. Also eigentlich müssten wir diese Menschen besonders gut behandeln, besonders gut ausbilden, besonders gut bezahlen, weil die Grundlagen legen für alles. Ich habe auch nie verstanden, warum Grundschullehrerinnen und Lehrer so viel weniger verdienen als die der weiterführenden Schulen. Klar, da muss man natürlich ein anderes Studium machen, aber da gute Leute zu haben im pädagogischen Bereich, das legt wirklich die Grundlage fürs ganze Leben.
Also man braucht mehr Angebote an Kitas und Schulen, man braucht mehr Menschen, die das umsetzen. Und man braucht dafür, um das umzusetzen, neben den Menschen natürlich auch mehr Geld. Und letztens saß Janine Wissler auf dem Platz, wo sie jetzt sitzen, die Chefin der Linken, und die hat ein ganz ähnliches Thema dabei gehabt. Für sie war klar, das muss durch eine Vermögenssteuer finanziert werden. Wie stehen Sie dazu?
Also ich bin für eine Vermögenssteuer. Wenn man die Linken hört, dann bräuchte man 14 Vermögenssteuern, was die alles damit bezahlen wollen. Aber wir brauchen die Vermögenssteuer und wir brauchen mehr Investitionen in Bildung. Das sagt auch immer jede Regierung. Im Moment haben wir ja leider einen Finanzminister, der Spahn zum Heiligen Gral gemacht hat. Was natürlich in einer Zeit, wo wir uns in schwierigem Fahrwasser befinden, genau nicht die richtige Antwort ist. Also wir brauchen gerade jetzt Investitionen. Investitionen in Kindergärten heißt zum Beispiel ja auch, wir müssen mehr bauen. Also das ist ja auch Räume dafür, klar. Genau, Räume brauchen wir auch, eine Ausstattung. Und da würde es schon helfen, wenn man die Schuldenbremse mal anpassen würde an die Realität.
Wir haben in Deutschland ja die Situation, der Bund darf keinen Einfluss auf die Schulpolitik der Länder ausüben und deswegen auch nicht einfach so Geld reinstecken. Das nennt sich Kooperationsverbot. Das wurde zwar für den sogenannten Digitalpakt Schule aufgeweicht, aber im Kern besteht das immer noch. Ist das noch zeitgemäß?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte das Problem auch in der Justiz, da gilt das Gleiche. Und ich habe dann auch ein Digitalpaket gemacht, weil ich natürlich aus meiner Tätigkeit auch wusste, dass da mehr Geld ins System muss. Das ist eine andere Baustelle jetzt. Also, dass die Länder ihre eigenen Konzepte entwickeln, habe ich zu schätzen gelernt bei der Diskussion G8, G9. Also die Frage, verkürzen wir die Schullaufbahn pauschal um ein Jahr?
Also hat nichts mit dem G8-Gipfel zu tun?
Nee, verkürzen wir einfach mal die Schullaufbahn um ein Jahr, weil im europäischen Ausland werden die meisten früher fertig, weil wir auch relativ spät einschulen. Und das haben dann alle Bundesländer gemacht, bis auf Mainz, bis auf Rheinland-Pfalz. Mhm. Doris Ahnen war damals Bildungsministerin und die hat gesagt, wenn man das machen will, dann muss man aber wissen, wie man dann den gleichen Stoff in einem Jahr weniger vermittelt. Und hat gesagt, bei uns in Rheinland-Pfalz kann man G8 machen, also ein Jahr verkürzen, aber dann muss die Schule vorlegen, wie sie das machen will. Insbesondere dürfen das nur Ganztagsschulen machen. Weil in diesen halben Tag noch mehr reinzupressen, das funktioniert einfach nicht. Und sie wurde damals sehr gescholten. Und inzwischen sind, glaube ich, fast alle wieder zurück bei G9, weil es einfach keine gute Idee war.
Ich bin auch sehr froh, dass ich damals 13 Jahre insgesamt in der Schule hatte.
Ich auch. Also das war schon, fand ich, genug, gerade in der Oberstufe so an Stunden. Es wird eben in einzelnen Bundesländern, werden bestimmte Dinge etwas anders gemacht. Und dann kann man das auch ausprobieren und auch dann sagen, war der richtige Weg oder war vielleicht auch ein Holzweg. Was wir aber brauchen, ist mehr Vergleichbarkeit, weil einfach viele Familien umziehen innerhalb Deutschlands. Und dann muss es so sein, dass die Kinder geschmeidig von einer Schule in die andere wechseln können und dass da nicht ein totaler Bruch passiert.
Sie haben eben gerade schon Ihr nächstes Thema so ein bisschen angeteased, mit dem wir jetzt weitermachen. Das ist das hier.
Geschlechtergerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt. Sollte doch eigentlich selbstverständlich sein, oder? Ist es aber nicht. Frauen verdienen in der EU im Schnitt 12,7% weniger als Männer. Vor allem Deutschland tut sich laut dem sogenannten unbereinigten Gender Pay Gap ziemlich schwer. Bei uns liegt er bei ca. 18%. Nur in 3 anderen EU-Ländern ist die Einkommensdifferenz zwischen den Geschlechtern größer. Ein Grund für die ungleiche Bezahlung? Viele Frauen arbeiten häufiger in sozialen und nicht gut bezahlten Berufen, wie beispielsweise der Pflege. Außerdem sind es immer noch Frauen, die einen Großteil der sogenannten Care-Arbeit übernehmen und deshalb häufiger in Teilzeit arbeiten.
Als zweites wollen sie gleiche Bezahlung von Männern und Frauen für gleichwertige Arbeit erreichen. Und bevor wir da reingehen, wie sie das angehen wollen, müssen wir nochmal über den sogenannten Gender Pay Gap reden, weil ich sehe schon wieder, dass Leute aufschreien mit Kritik. Der wird ja häufig zitiert und oft wird er der sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap genannt. Der lag 2023 in Deutschland bei 18%. Der sogenannte bereinigte Gender Pay Gap liegt nur bei 6% und der Unterschied dabei ist, grob erklärt, der unbereinigte Gender Pay Gap bezieht sich auf den Unterschied im durchschnittlichen Bruttostundenlohn zwischen Männern und Frauen. Der berücksichtigt keine Faktoren wie Berufswahl, Bildung, Erfahrung oder Arbeitszeit. Der bereinigte Gender Pay Gap tut das. Und was mir bei der Recherche da auch aufgefallen ist, die öffentliche Verwaltung wird dabei nicht berücksichtigt. Und ich lehne mich da mal aus dem Fenster, da sollte es durch die Tarifbindung nochmal deutlich gleicher zugehen als in der freien Wirtschaft. Wie aussagekräftig ist dieser Gender Pay Gap dann überhaupt?
Ja, die Diskussion zwischen Bereinigtem und Unbereinigtem ist gibt's immer, begegnen mir auch immer wieder. Erstens, 6% wäre schon, wenn man wirklich dann genau gleich, also 6% heißt ja bei exakt den gleichen Voraussetzungen im Grunde genommen, dann ist man immer noch bei 6%, wo man sich immer noch fragt, warum eigentlich. Aber beim Unbereinigten, beim Bereinigten werden halt Faktoren rausgerechnet, die trotzdem was mit dem Geschlecht zu tun haben. Nämlich zum Beispiel, dass die Frauen in der Regel nach der Geburt eines Kindes häufiger in Teilzeit gehen als die Männer. Und dann im weiteren Verlauf deswegen auch schlechtere Karrierechancen haben. So, jetzt kann man sagen, das geht uns nicht an. Ja, genau. Aber es ist natürlich Teil des Problems. Mhm. Und deswegen will ich es gerade nicht rausrechnen, weil es ein geschlechtsspezifisches Problem ist. Ich würde all das rausrechnen, was nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Aber das hat was mit dem Geschlecht zu tun. Warum ist das so, dass Frauen mehr in die Teilzeit gehen? Weil wir haben ja mittlerweile viele Ganztagskitas. Es ist nicht überall so, dass das Problem ist, sondern das Problem ist eben zum Beispiel unser Steuersystem immer noch.
Sie super anschließen mit den Maßnahmen, die Sie mit der absoluten Mehrheit durchsetzen würden.
Genau. Oft verdienen ja die Frauen etwas weniger als die Männer. Nicht immer, bei weitem nicht immer, aber es ist in dem Beitrag ja auch gesagt worden, die Bereiche, wo häufiger Frauen arbeiten als Männer, da ist häufig die Bezahlung niedriger. Und das heißt, wenn dann das Kind da ist und man schaut sich an, was rechnet sich jetzt mehr, dann bleibt halt die Person mit dem niedrigeren Gehalt zu Hause. Und das wird eben noch befeuert durch dieses, wenn die Eltern verheiratet sind, durch das Ehegattensplitting, dass eben die Person, die weniger verdient, netto auch ganz wenig rauskriegt. Und dann ist es auch wiederum oft so, dass dann die Frauen nach der Geburt des Kindes überhaupt nur noch in Minijobs gehen, weil sich dann eine reguläre Beschäftigung gar nicht rechnet.
Über 60% in Deutschland, glaube ich, der Minijobs sind halt Frauen.
Was dann wiederum bedeutet, dass sie im Alter ein Problem bekommen werden, weil es gibt ja nicht nur den Gender Pay Gap, es gibt ja auch den Gender Pension Gap, der ist noch viel größer. Also dieses ganze System ist falsch aufgesetzt und soll, das ist ja auch schon uralt, soll die Ehe von Mann verdient viel, Frau entweder gar nicht oder weniger besser stellen oder gut stellen. Das war, glaube ich, mal gut gemeint.
Als Ausgleich quasi.
War mal gut gemeint.
War gefeierte Rollenverteilung primär.
Genau, aber jetzt passt es einfach nicht mehr. Und wir wollen das auch niemandem wegnehmen, der das schon macht. Aber für neue Fälle ist es viel fairer, wenn man eben jeden Einzelnen betrachtet. Mhm. Und dann ist der Anreiz für die Frauen, auch in ihrer Berufstätigkeit zu bleiben, deutlich höher.
Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Aber da gab es Diskussionen bei uns in der Redaktion drüber. Lars Klingbeil hat das auch mal mitgebracht. Und da hieß es, kann man so leicht sagen, aber das wäre in der Praxis wahnsinnig schwierig abzuschaffen aus gesetzgeberischer Hinsicht. Ist das richtig?
Das sehe ich nicht. Warum? Im Gegenteil, es ist ja eigentlich ein Schritt weniger, den sie dann machen müssen. Mhm. Weil was bei dem Ehegattensplitting passiert ist, sie müssen es ja erstmal zusammenrechnen, durch zwei teilen. Auch die Steuerpflicht müssen sie ja erstmal berechnen und dann wieder teilen. Während sie wenn sie das einzeln berechnen würden, einfach nur jeden einzeln besteuern. Mhm. Das machen sie ja bei Alleinstehenden auch. Mhm. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, es wäre eher weniger Arbeit. Und wie gesagt, bei Bestandsfällen würde ich es auch nicht ändern wollen, weil die haben sich darauf eingerichtet, die haben sich darauf verlassen. Das also soll man dann auch nicht
nur
ändern.
Nur bei neu geschlossenen Ehen dann.
Genau. Weil wir natürlich auch die Frauen am Arbeitsmarkt brauchen. Das sagt ja auch jeder. Ne? Wir haben ja einen Arbeitskräftemangel, der zum Himmel schreit. Aber der andere Punkt ist mir auch noch wirklich wichtig. Woher kommt das eigentlich, dass diese diese überwiegenden Frauenberufe, dass die schlechter bezahlt sind. Das hat einen historischen Hintergrund. Gerade die Pflege, mit alten Menschen, mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten, das waren früher Tätigkeiten, die in den Klöstern stattfanden.
Okay.
Oder von Nonnen, die nach draußen gingen. Und das hat man dann für Gotteslohn gemacht. Gotteslohn heißt umsonst, also ohne Bezahlung.
Mhm.
Und daher kommt das eben auch immer noch so ein bisschen. Naja, also mit Kindern arbeiten, das kann ja eigentlich, brauchen wir ja eigentlich gar keine Ausbildung für, das kann man doch so, ne?
So als Frau.
So als Frau, genau. Und deswegen ist das ein unheimlich harter Kampf, in diesen Berufen, die ja lange nicht mehr nur noch von Frauen ausgeübt werden, zu einer anständigen Bezahlung zu kommen. Und mich hat das echt geärgert. Ich sage das auch laut, dass jetzt in der Europäischen Union nach den Bauernprotesten diese ganzen Regelungen innerhalb von 2 Wochen, die über 3 Jahre verhandelt waren, jetzt innerhalb von 2 Wochen über den Haufen geworfen wurden.
Man muss so ein bisschen laut sein, Trecker fahren und genau. Heu anzünden auf der Straße.
Heu anzünden auf der Straße, wo dann noch Leute reinfahren. Also das sind ja nun bei weitem nicht alle Bauern, ne? Aber manche. Und dass der am lautesten schreit und die größten Fahrzeuge auf die Straße bringt, dass die dann am meisten kriegen, sich am meisten durchsetzen können, das darf echt nicht unser System sein. Mhm. Und gerade die Pflegekräfte, ich habe mit vielen, vielen geredet, das sind ja meistens ganz, ganz tolle Leute. Bis du dich dafür entscheidest, deinen 8-Stunden-Tag damit zu verbringen.
Wenn es acht Stunden sind,
anderen Menschen zu helfen. Dafür musst du auch ein bestimmter Schlagmensch sein.
Mhm.
Und deswegen finde ich das so himmelschreiend, dass ausgerechnet da so wenig passiert.
Also ich höre daraus mehr Gehalt für oder eine bessere Vergütung für Pflegekräfte beziehungsweise Menschen auch, die soziale Berufe machen.
Unbedingt. Wobei ironischerweise, wenn man mit denen spricht, ich bin auch Präsidentin des Arbeiter-Samariter-Bundes, also ich habe viel mit Menschen zu tun, die in solchen Berufen arbeiten. Und wenn man die fragt, ich gebe dir jetzt einen Zauberstab oder 3 Wünsche frei, was wäre denn der erste Wunsch? Ich habe noch nie gehört, dass sie dann mehr Geld sagen, tatsächlich.
Was sagen die?
Die wollen natürlich auch, und die verdienen vor allen Dingen mehr Geld.
Mhm.
Aber die erste Antwort ist immer, wir brauchen mehr Personal.
Entlastung.
Ja, ich habe zu viele Patienten, um die ich mich kümmern muss, oder alte Menschen oder was auch immer. Ich habe, wenn ich mal Freizeit habe, dann kriege ich einen Anruf, dass jemand ausgefallen ist und ich muss doch kommen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, in Urlaub zu gehen für meine Kolleginnen und Kollegen. Also das bräuchten wir eigentlich. Und da beißt sich aber natürlich die Katze in den Schwanz, weil wenn wir die Arbeitsbedingungen nicht besser machen und auch die Bezahlung, dann wird es auch immer schwieriger, Nachwuchs zu finden.
Kommen weniger Leute in den Job. Was sollte Ihrer Meinung nach passieren, wenn eine Frau merkt, ey, der Kollege neben mir, der macht genau das Gleiche wie ich, hat auch eine ähnliche Qualifikation wie ich, verdient aber mehr. Und dann spricht sie das beim Chef an und dann sagt er, ja, der Kollege hat halt besser verhandelt als du. Sollte es da eine Möglichkeit geben, rechtlich dagegen vorzugehen?
Unbedingt. Unbedingt. Und das haben wir ja auch im Europäischen Parlament erstritten. Und wichtig ist vor allen Dingen, dass das dann die Frau auch nicht alleine machen muss. Denn das ist ja oft schwierig. Man klagt ja dann ein bisschen auch irgendwie gegen den Kollegen, die Kollegin, das ist auch,
macht sich unbeliebt,
auch schwierig, genau. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass das dann auch zum Beispiel Gewerkschaften machen können. Also wichtig ist erstmal, dass man Einsicht hat, dass man das überhaupt feststellen kann. Das haben wir ja schon im deutschen Gesetz gehabt, aber eben auch, dass man dann nicht alleine gelassen ist bei der Durchsetzung. Das ist mir auch sehr wichtig.
2017, als Sie noch Teil der Regierung waren, ist das sogenannte Entgelttransparenzgesetz verabschiedet worden. Dadurch sollten Gehaltsstrukturen transparenter werden, weil man in größeren Betrieben dadurch einen Anspruch bekommen hat, zu erfahren, wie die Gehaltsstruktur überhaupt aussieht. Weil in Deutschland gilt ja in vielen Bereichen immer noch der Grundsatz, über Geld spricht man nicht. Es gibt Berichte der Bundesregierung darüber, wie das so funktioniert hat. 2023 wurde darin gesagt, das Gesetz hat, Zitat, keinen signifikanten Effekt auf die statistische Entgeltlücke und noch mehr, es wird kaum in Anspruch genommen. Was bringen solche Gesetze, wenn sie keiner nutzt?
Genau. Deswegen wollten wir auch auf dem europäischen Weg da weitergehen, gerade an diesem Punkt. Ich habe das erlebt bei meiner besten Freundin aus der Schule, die wirklich eine tolle Frau ist, ein 1er Abi gemacht hat, ein 1er Lehrabschluss, Versicherung und rasant aufgestiegen ist und dann mit 40, also sehr spät, noch 2 Kinder bekommen hat. Und der ist das dann, als sie wiederkam, genauso gegangen, dass sie feststellte, hey, die ziehen hier alle an mir vorbei, obwohl ich wirklich immer hier eine super Arbeit gemacht habe und sie immer noch mache. Und hat dann auch sich bestätigen lassen, dass das so ist, ist dann zu dem zu dem Chef gegangen und hat ihn damit konfrontiert und hat dann auch gesagt, als er so gar nicht drauf einging, drauf ansprang, hat sie dann gesagt, ja, was würden Sie denn machen, wenn es Ihre Tochter wäre und die käme jetzt zu Ihnen und das sagen, da sagt sie, da hat er gegrinst und hat gesagt, ja, das ist jetzt mal richtig blöd gelaufen. Und ich habe dann zu ihr gesagt, kündigen. Ich meine, gerade in diesen Zeiten, wo Leute händeringend gesucht werden, vor allem gute Leute. Und das hat sie dann am Ende nicht gemacht, weil sie wirklich schon sehr lange in diesem Unternehmen war.
Das kann doch auch nicht die Patentlösung sein.
Nee, das kann es auch nicht sein. Aber in ihrem Fall, also wenn ein Chef so mit mir umgeht, dann hätte ich das gemacht. Nein, wir müssen in der Durchsetzung besser werden, aber dafür brauchen wir eben auch die parlamentarischen Mehrheiten. Und wir haben die Konservativen und die Liberalen, an dem Punkt gehen die eben nicht mit.
Aber hier haben sie die absolute Mehrheit.
Genau, deswegen würde ich das auch machen. Also ich würde, und wir haben es ja wie gesagt, in Europa gehen wir ja auch einen Schritt weiter als bei der deutschen Regelung, dass eben aus diesem, wenn man das wirklich feststellen kann, auch ein Anspruch erwächst, dass man dann auch den gleichen Lohn bekommt. Und dann muss eben auch noch diese Durchsetzung, dass man das nicht selber machen muss. Das ist mir auch wirklich sehr wichtig.
Eine letzte Frage dazu. In Ihrem Europawahlprogramm fordern Sie eine EU-Richtlinie zu Antidiskriminierung bei Löhnen. Ist das das, was Sie gerade angesprochen haben?
Ja, also das bezieht sich ja dann nicht nur auf Männer und Frauen. Das bezieht sich insgesamt auf alle quasi nicht veränderbaren Eigenschaften. Also es werden ja auch Menschen wegen
Hautfarbe,
Herkunft, was auch immer diskriminiert. Also es geht noch ein bisschen weiter, ja.
Dann schauen wir mal auf Ihr drittes Thema, das Sie uns mitgebracht haben. Und das ist das hier.
Kaum ein Thema beschäftigt die Welt seit so vielen Jahren so regelmäßig wie der Umgang mit Migration. Ende vergangenen Jahres hat sich die EU auf eine Verschärfung des Asylrechts geeinigt, was besonders im linken politischen Lager für Entsetzen gesorgt hat. Zum ersten Mal sollen sowohl an den EU-Grenzen Asylverfahren stattfinden, als auch exterritoriale Fluchtunterkünfte wie in Albanien eröffnet werden. Das Ziel? Migranten mit geringen Aufnahmechancen an der Weiterreise hindern. Dauerthema ist außerdem das Sterben im Mittelmeer, über das Flüchtende noch immer versuchen, nach Europa zu kommen. Auch deshalb fordern viele größere Anstrengungen zu unternehmen, um die eigentlichen Fluchtursachen zu bekämpfen. So soll verhindert werden, dass sich Menschen überhaupt auf den Weg machen.
Und genau das ist Ihr drittes Thema. Sie wollen eine wirksame Bekämpfung von Fluchtursachen. Und ich würde mal sagen, das ist ein ziemlich dickes Brett. Ja. Wo würden Sie da überhaupt anfangen?
An ganz vielen Stellen, weil es so ein dickes Brett ist. Und es ärgert mich einfach, dass gerade jetzt in Bezug auf diese letzte Reform im Europäischen Parlament die Bekämpfung von Fluchtursachen irgendwie total vom Radar verschwunden ist. Eine Zeit lang wurde das wenigstens noch gesagt. Gemacht wurde immer schon zu wenig. Aber man muss an ganz, ganz vielen Punkten ansetzen. Wir müssen endlich wirklich wegkommen von diesem Blick auf die Welt, den Europa lange hatte. Also zu versuchen, in Europa alles noch viel besser und toller und reicher zu machen, eben auch auf Kosten der anderen Teile der Welt. Und da passiert schon echt viel, aber es gibt auch noch viel zu tun. Also ein Bereich, wo zum Beispiel ziemlich viel passiert ist, sind die Handelsabkommen, die die Europäische Union schließt. Die haben sich wirklich verändert. Das waren früher, ist ein bisschen gewagt, wenn ich jetzt sage neokolonial, aber so in die Richtung geht es schon, Abkommen. Und zum Beispiel das letzte Abkommen, was wir jetzt geschlossen haben mit Chile, da ist zum ersten Mal verankert worden, dass die Rohstoffe aus dem Land, wenn man jetzt nur die Rohstoffe an sich unbearbeitet kauft, dass das teurer ist, sein soll, als wenn man die verarbeiteten Rohstoffe kauft. In dem Fall geht es vor allen Dingen um Lithium. Das soll dazu führen, dass man eben nicht mehr nur die Rohstoffe aus diesen Ländern rausholt, sondern dass da auch Wertschöpfung betrieben wird. Also dass da auch dann etwas passiert, was qualifizierte Arbeitsplätze schafft und nicht nur die Leute unter der Erde irgendwo was rausbuddeln, sondern dass dann da auch eine Industrie draus entstehen kann, mit was ja dann auch wieder was mit Bildung zu tun hat und mit Wohlstand und so weiter. Also solche Handelsverträge, das ist unheimlich wichtig. Dann generell die ganze, was wir Entwicklungszusammenarbeit nennen, was früher Entwicklungshilfe hieß, ist ja auch kein Zufall, dass sich das verändert hat. Da müsste man auch nochmal, also ich glaube, Deutschland macht das ganz gut, aber an vielen Stellen müsste man da nochmal hinschauen. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, an der Stelle auch die Frauen noch stärker zu fördern, weil alle Statistiken belegen, dass die Projekte, die von Frauen geführt werden, wirklich Projekte sind, weit überwiegend, die der Gemeinschaft dienen. und nicht nur einen Einzelnen reich machen oder irgendwie einer Profilneurose dienen oder sogar betrügerisch sind, sondern dass man noch viel stärker Frauen stärkt in den Ländern, wo es schwierig ist. Natürlich kommt Klimaschutz dazu. Es kommt dazu zivile Krisenprävention, zivile Kriegsprävention auch. Das ist was Frank-Walter Steinmeier in seiner Zeit als Außenminister ganz stark vorangetrieben hat. Wir wissen ja häufig, hier ist ein Konflikt und der könnte ausbrechen.
Es gibt so viele Konflikte, besonders in Afrika, die kennen wir nicht mal.
Genau, in Asien auch. Und dass man da dann schon Leute hinschickt und versucht, Lösungen miteinander zu finden, bevor es eben zu einem bewaffneten Konflikt wird.
Also im diplomatischen Bereich oder vielleicht Blauhelm-Mission? Oder?
Nee, noch davor. Mhm. Noch davor. Also wenn das Konflikte sind um Wasser zum Beispiel oder um religiöse Konflikte sind. Also dass man da Leute hinschickt, die was von Krisenprävention verstehen, also die dann wissen, wie man das macht, die verschiedenen Ansichten und Personen an einen Tisch zu bringen und zu versuchen, wie kommen wir hier aneinander vorbei? Wir haben nun mal nur diesen einen Fluss, ihr staut den auf, dann kriegen die anderen nichts mehr. Wie kriegen wir das denn hin? Also das ist ja eine Technik, Mediation nennt man das. Ich habe das selber auch gelernt, als ich am Gericht war. Also dass man da viel mehr hingeht, da kokelt schon so ein bisschen was. Und bevor das ein Feuer wird, lass uns versuchen, das friedlich zu lösen, indem wir eine Mediation von außen da reinbringen. Es gibt total viele Expertinnen und Experten, aber das ist leider auch total unterbelichtet.
Braucht es wahrscheinlich auch eine gewisse Akzeptanz dann auch von allen Parteien.
Ja, natürlich, aber so eine Akzeptanz kann man sich ja erarbeiten. Ne? Also auch gerade, wenn man sagt, wir bringen natürlich auch Unterstützung mit. Gerade wenn es um natürliche Ressourcen geht, um Wasser oder Ähnliches. Oder wenn es, dass man sagt, wir bringen ein Projekt mit, wo wir euch an anderer Stelle helfen können, und zwar beiden. Mit Energieerzeugung oder was auch immer.
Das größte Risiko aktuell ist aber, Sie haben es gerade schon kurz angesprochen, der Klimawandel.
Ja.
Es gibt Schätzungen, dass bis 2050 sich bis zu 216 Millionen Menschen auf die Flucht machen müssen, aufgrund von klimatischen Entwicklungen, weil gewisse Bereiche der Welt dann nicht mehr bewohnbar sein werden, beziehungsweise auch nicht mehr, also das ist endgültig. Das kriegt man dann vielleicht in manchen Bereichen mal so ein bisschen besser gemacht, aber viele Bereiche, gerade in Afrika, haben eine wahnsinnige Bedrohung, gerade in Gebiete südlich der Sahara in Afrika. Da würde ich ganz gerne über Ihre Rolle in Europa sprechen. Hat Brüssel da auf dem Schirm, was in den nächsten 30 Jahren da in der Hinsicht auf uns zukommen kann?
Ja, wir haben das auf dem Schirm und deswegen machen wir ja gerade im Bereich Klimaschutz auf der europäischen Ebene richtig, richtig viel. Sowohl an Gesetzgebung für den europäischen Bereich selbst, aber eben auch, um Anreize zu schaffen, dass andere Länder auch mehr Klimaschutz an den Tag legen. Das sind jetzt sehr, sehr unterschiedliche Mechanismen. Ich will vielleicht mal nur einen rausgreifen. Wenn wir Produkte importieren, die mit viel Energie hergestellt werden müssen, zum Beispiel Stahl, dann ist es im Moment noch so, dass Stahl dann mit umweltschädlichen Mitteln hergestellt wird. Denen ist es egal, was da passiert. Und haben dadurch natürlich weniger Kosten. Und die führen dann diesen Stahl nach Europa ein, wo wir innerhalb Europas ganz strenge Vorschriften haben. Und dann haben wir natürlich einen Dumpingwettbewerb.
In den Lieferketten als Stichwort.
Ja, wobei das ist jetzt nicht das Lieferkettengesetz, sondern das ist jetzt etwas, was wir CBAM nennen, Carbon Border Adjustment Mechanism, also eine Abgabe, die man auf solche Produkte leisten muss, wenn man die nach Europa einführt. Erstens, damit die deutsche europäische Wirtschaft vor Dumpingpreisen geschützt wird ein Stück weit. Zweitens, damit aber auch diese Länder einen Anreiz haben zu sagen, hey, wir wollen aber weiter unseren Stahl exportieren. Und dann müssen wir vielleicht auch was dafür tun. Also das ist auch einer dieser Mechanismen.
Ich glaube, man muss aber auch immer über das Thema Asylrecht sprechen, wenn man über Fluchtursachen spricht. Und da gab es ja eine Verschärfung des Asylrechts auf EU-Ebene. Und gerade in Ihrer Partei gibt es da ja sehr unterschiedliche Positionen zu. Der Kanzler hat es gelobt, die Innenministerin hat es gelobt. Wie stehen Sie dazu?
Also dieses neue Asylpaket, 10 Gesetze sind das insgesamt, die sind ein Kompromiss. Und wir hatten bisher eine Elefantenrunde in Brüssel, da haben die einen gesagt, das ist, da kommt ja jetzt ja jeder rein, das ist ein Skandal. Und die anderen haben gesagt, da kommt ja keiner mehr rein, das ist ein Skandal. Also die Wahrheit liegt wie immer da ein Stück weit in der Mitte. Also wenn ich das selber hätte machen können, absolute Mehrheit, hätte ich es anders gemacht. Aber wir haben an ganz vielen Stellen da echt Probleme gehabt, weil wir ein System haben, was überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Gar nicht. Also an keiner Stelle. Und die Idee war eben zu sagen, wir müssen zwischen denen unterscheiden, die wahrscheinlich bleiben können und denen, die wahrscheinlich nicht bleiben können. Die, die wahrscheinlich bleiben können, bei denen verändert sich nichts, da wird das Verfahren so durchgeführt wie bis jetzt auch. Und die, die wahrscheinlich nicht bleiben können, weil sie aus Ländern kommen, deren Anerkennungsquote unter 20% liegt, die kriegen trotzdem noch ein individuelles Asylverfahren. Also das Recht auf Asyl bleibt trotzdem bestehen, aber es ist eben eines, was schneller durchgeführt wird, erstens innerhalb von 12 Wochen idealerweise und zweitens, solange wie dieses Verfahren nicht abgeschlossen ist, dürfen sie nicht weiter in die Europäische Union.
Dann zählt das nicht als Einreise.
Ja, es zählt nicht als Einreise, aber auch rein faktisch dürfen die nicht weiter. Hm. Wenn die 12 Wochen um sind und sie haben noch keine Entscheidung bekommen, dann dürfen sie weiter. Aber der Punkt ist eben, dass wir festgestellt haben, erstens die aufnehmenden Länder machen nicht das, was sie machen sollten, nämlich die Leute registrieren, die Verfahren durchführen und dann eben die Entscheidung entsprechend vollziehen, je nachdem, wie sie ausfällt. Und die anderen Länder, die nicht Erstaufnahmeländer sind, die nehmen ihre Verantwortung nicht mehr wahr, halt Asylbewerber aufzunehmen.
Das ist eine rein geografische Frage, ne? Wenn es gibt Länder, wo halt einfach deutlich mehr Menschen ankommen als in Deutschland beispielsweise.
Genau. Und als ich noch Ministerin war, da gab es immer noch so 8, 9 Länder, die gesagt haben, sie nehmen Leute auf. Und inzwischen sind das noch 3. Im Wesentlichen. Mal 4. Portugal, wobei da hat jetzt gerade die Regierung gewechselt. Das wird auch nicht mehr so sein.
Weil deutlich konservativer
jetzt. Da ist jetzt auch eine konservative Regierung. Wir haben halt leider auch nicht mehr sehr viele sozialdemokratische Regierungen in Europa. Dann wird es auch langsam eng. Ein Land, was auch noch aufnimmt, ist Luxemburg.
Ist aber sehr klein.
Luxemburg ist sehr klein und dementsprechend nehmen die auch nur so wenige Menschen auf. Und dann bleibt noch Deutschland. Also zu meiner Zeit als Ministerin war da noch Schweden. War dann noch die Niederlande. Das ist alles überhaupt nicht mehr. Nicht nur ist das nicht mehr, sondern die beiden haben jetzt Regierungen, beziehungsweise die eine jedenfalls so gewählt, dass es aktiv Flüchtlinge ablehnende Regierungen sind. Also die ganze, und im Moment ist es dann wirklich so, dass diejenigen, die kommen, im Grunde genommen nach Deutschland kommen.
Es ist ein wahnsinnig großer Bereich, aber wenn Sie persönlich jetzt einfach mal frei nach unserem Konzept absolute Mehrheit bei diesem Asylkompromiss eine Sache ändern könnten, was wäre das?
Das wäre, die Kinder aus dem Grenzverfahren auszunehmen.
Also wenn
wir haben das auch versucht. Also wir haben als Sozialdemokratie wollten wir, alle Kinder unter 18 Jahren dürfen nicht in solche Grenzeinrichtungen kommen. Das war unsere Position.
Würden sie dann von Familien getrennt werden? Also von
Eltern? Nein. Dann die ganzen Familien nicht. Und als Parlament haben wir immerhin uns einigen können darauf, dass Familien mit Kindern unter 12 nicht in den Grenzverfahren sein dürfen. Aber das haben wir nicht durchsetzen können als Parlament.
Also jetzt betrifft es alle?
Nein, es betrifft nicht alle. Es betrifft nur die diese geringere Anerkennungsquote haben. Und was wir rausverhandeln konnten, das war, dass die prioritär, also deren Anträge zuerst behandelt werden. Also dass sie möglichst nur kurz da bleiben müssen. Aber es ist trotzdem aus meiner Sicht das ist nichts, was ich gemacht hätte, wenn ich die absolute Mehrheit gehabt hätte.
Jetzt haben wir seit 2 Jahren auch wieder Fluchtbewegungen innerhalb von Europa im großen Stil durch den brutalen Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Das ist auch eine Fluchtursache. Wie kann man die am besten bekämpfen?
Naja, in dem Fall jetzt, in dem Putin seine Truppen aus der Ukraine zurückzieht.
Wird er wohl nicht machen so?
Das wird er wohl nicht machen, genau. Das heißt, da ist die Solidarität gefragt. Solange wie die Ukrainer unter dem Beschuss von diesem Diktator sind, brauchen sie Zuflucht und werden sie auch bekommen. Das halte ich für ganz wichtig. Ja. Punkt.
Das EU-Parlament hat Russland Ende 2022 offiziell zum Terrorstaat erklärt. Und Russland mordet noch immer in der Ukraine. Russland ist Ausgangspunkt von massivster Desinformation und versucht alles, um unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu untergraben. Haben Sie das Gefühl, dass die EU aktuell die richtigen Antworten auf diese Aggression findet?
Also die Antwort der EU auf den russischen Überfall auf die Ukraine war sehr bemerkenswert. Innerhalb von 3 Tagen hat die Europäische Union Sanktionen gegen Russland verhängt, humanitäre Hilfe in die Ukraine geschickt und zum ersten Mal in ihrer Geschichte Waffenlieferungen genehmigt. Das hat es noch nie gegeben. Und das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Schritt. Denn Putin hat ja mit was anderem gerechnet. Putin hat damit gerechnet, dass Europa nicht geschlossen agiert, dass er auch die Länder auseinander dividieren kann.
Hat er ja lang genug dran gearbeitet auch.
Genau. Und bei Ungarn, bei meinem lieben Freund Viktor Orban, wo wir wieder am Anfang sind, gelingt es ihm ja auch. Aber er ist eben bisher der Einzige, was wirklich bemerkenswert ist. Und deswegen halte ich jetzt die Reaktion der EU auf die Ukraine für ein wirklich gelungenes Beispiel europäischer Einigkeit.
Vielleicht nochmal ganz kurz zum Apparat EU. Mhm. Nico Semsrott hat davon erzählt, dass er besonders problematisch findet, dass er als Abgeordneter gemerkt hat, dass es sehr viele Bereiche gibt, in denen sich Abgeordnete auch persönlich einfach bereichern können. Beispielsweise, dass sie einfach Dienstreisen abrechnen können, für die sie keine Belege vorlegen müssen und dass sie dann in einem Jahr einen höheren fünfstelligen Bereich für sich in die eigene Tasche stecken können, wenn sie es denn wollen. So. Und dass Transparenzrichtlinien bewusst ignoriert werden können, beispielsweise bei den Nebeneinkünften, und das einfach keine Konsequenzen hat. Ist das problematisch für Sie?
Ich gehe da auf die Frage gleich ein. Ja. Aber mich nervt das schon, dass jemand nur deswegen ins Parlament geht. Nico Semsrott hat, glaube ich, keinen einzigen Schlag Gesetzgebung gemacht. Mhm.
Also, gibt auch zu.
Und man kann natürlich in ein Parlament sich wählen lassen, einzig und allein mit der Intention, dann am Ende ein Buch zu schreiben und das gut zu verkaufen und möglichst alle schlimmen Sachen über die EU hervorzukehren. Das ist sogar auch gut, dass er das macht. Mhm. Ich will trotzdem sagen, ich würde mir wünschen, dass wir wieder eine Prozenthürde bekommen, damit nur noch Leute ins Parlament kommen, die auch wirklich parlamentarische Arbeit machen. Ich finde diese Komiker, die sollen Komik machen und Satire, aber das ist dann nicht der Ort. Sorry, wenn ich das so klar sage. Ich weiß, damit mache ich mich jetzt nicht beliebter.
Ach, das ist okay.
Auf die Frage zurückzukommen, also dass man Geld ohne Belege bekommt, da müsste ich jetzt mal wissen, was er damit meint. Weil eigentlich muss man für alles Belege einreichen.
Habe ich mich eingelesen. Und zwar, wenn man beispielsweise eine Dienstreise macht, wenn man von Berlin nach Brüssel fährt mit dem Auto, dann muss man unter 800 Kilometer keine Belege einreichen. Wenn man sagt, ich bin mit meinem eigenen Auto gefahren, dann kriegt man einen Betrag für diese Kilometeranzahl. Plus man bekommt eine Zeitaufwandspauschale und eine Entfernungspauschale, was für einmal Berlin-Brüssel hin und zurück ungefähr 1.300 bis 1.400 Euro sind, und dafür muss man keine Belege einreichen.
Ja, das ist dann wahrscheinlich sowas wie eine Pendlerpauschale.
Aber die wäre schon deutlich höher als eine Pendlerpauschale.
Naja, Moment. Ja, aber ich rede jetzt vom System. Hm. Also Sie müssen ja irgendwie von dem Ort, wo Sie wohnen, nach Brüssel kommen. Hm. Das geht ja auch nur, wenn Sie belegen können, dass Sie in Brüssel waren. Das geht ja nicht einfach so.
Also man kann mit... Wir haben da ein Video dazu gemacht. Man kann unter 800 Kilometer, also die polnischen Kolleginnen und Kollegen müssen Belege einreichen, die Deutschen nicht, weil Berlin-Brüssel ist komischerweise knapp unter 750 Kilometer, glaube ich. Da müssen keine Belege eingereicht werden, und ich habe diese Abrechnung bekommen davon, wie das aussieht. Gleiches gilt für Zugfahrten. Sie haben eine Netzkarte für Deutschland und für Belgien. Das heißt, Sie müssen keine Tickets kaufen, aber man kann quasi einfach sagen, ich hätte gerne einfach meine Zeitaufwandspauschale und meine Entfernungspauschale und muss dann nicht belegen, dass man diese Fahrt gemacht hat.
Ja, das ist ja wie bei der Pendlerpauschale auch. Das heißt, Sie haben einen Weg zur Arbeit, und aber Sie kriegen das nur, wenn Sie auch in Brüssel waren. Also wir haben ja eine Anwesenheitskontrolle. Hm. Sie müssen ja unterschreiben.
Fürs Tagegeld beispielsweise auch.
Dafür auch. Das Tagegeld, dafür müssen Sie unterschreiben. Hm. Und nur wenn Sie auch da sind, können Sie auch den Weg abrechnen. Das wollte ich nur sagen. Also Sie müssen ja sagen, dass Sie dahin gefahren sind. Aber dann können Sie sagen, ich bin mit dem Auto gefahren. Hm. Und dafür, habe mich da nicht so tief reingegraben wie Nico Semsrott, aber ich muss zum Beispiel immer ab und zu mal den Kilometerstand meines Autos abfotografieren und einreichen, damit die checken können, ob das überhaupt eine Plausibilitätskontrolle, ob das überhaupt sein kann.
Also so stichpunktartig.
Also dass man immer mal sagt, also Sie haben jetzt so und so oft 800 Kilometer abgerechnet, kann denn das überhaupt sein? Hm. Ja? Also das wird schon stichprobenartig kontrolliert. Aber sonst, wenn Sie mit dem Auto fahren, was geben Sie sonst an? Tankquittung?
Tankquittung könnte man machen.
Aber das ist eben bei der Pendlerpauschale in Deutschland auch nicht so, dass Sie dann mit Tankquittung kommen müssen.
Im Endeffekt geht es, glaube ich, einfach so ein bisschen auch um die Akzeptanz von auch von Politik. Und am Anfang haben wir darüber geredet, dass Politikerinnen und Politiker einfach auch meiner Meinung nach nicht zu Recht einen miesen Ruf haben teilweise. Ja. Und ich glaube, das wird durch sowas ja auch bestärkt. Ich meine, bei den Nebeneinkünften geht es ja darum, dass mittlerweile ja auch durch den EU-Finanzskandal beziehungsweise Katar-Gate wurde es genannt, Nachbesserungen gab bei den Transparenzrichtlinien, und mittlerweile müsste man Nebeneinkünfte beispielsweise auch eigentlich genau darlegen. Das tun einige nicht. Die begründen das damit, unter anderem der CDU-Abgeordnete Axel Voss, damit, dass es Schweigeklauseln gibt in den privaten Arbeitsverträgen. Die geben das nur in so einem alten Stufensystem noch an. Ich hatte Herr Voss damit auch konfrontiert und er hat gesagt, ja, das ist halt das geht halt nicht so ganz zusammen mit meinem Vertrag, den ich habe in meinen Nebentätigkeiten. Da hat mir die Verwaltung gesagt, ja, dann mach einfach so weiter wie bisher. Und da frage ich mich dann schon, es sollte ja eine gewisse Vergleichbarkeit geben zwischen den verschiedenen Abgeordneten. Manche halten sich dran und das ist sehr gut und halten sich manche nicht dran und haben absolut keine Konsequenzen zu befürchten.
Ja, genau aus dem Grund haben wir jetzt am Ende noch was geschaffen. Da war ich auch Verhandlungsführerin für das Parlament, was sich ein Ethikgremium, was genau solche Fragen eben klärt. Also wenn jetzt wir haben das tatsächlich öfter, dass die sagen, wenn wir haben da bei Rechtsanwälten zum Beispiel, die dann für bestimmte Leute arbeiten und die Rechtsanwälte sind ja verfassungsrechtlich geschützt, auch ihr Verhältnis zu Mandanten, und dass sie dann sagen, also das können wir aber nicht offenlegen. Und wir haben jetzt gerade gegen Ende noch beschlossen, dass wir jetzt nicht mehr quasi uns immer selber kontrollieren, weil dann kommt ein bisschen das dabei raus. Also wenn Abgeordnete kontrollieren und wenn es ist nicht nur das Europäische Parlament, ne? Wenn die Kommissare kontrollieren, dass dann da eher ein Auge zugedrückt wird. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wir externe Experten dafür engagieren, die dann solche Fragen auch klären. Also dass man sagt, kann er sich da wirklich drauf berufen, dass hier irgendwas geschützt ist? Das sind dann zwei Rechte oder zwei Regeln, die gegeneinander laufen. Das eine ist eine Geheimhaltung und das andere ist eine Transparenz. Was schlägt hier was? Genau aus dem Grund. Und das werden wir jetzt sehr bald auch, das wird jetzt sehr, sehr bald eingerichtet werden. Und dann werden solche Sachen hoffentlich in Zukunft nicht mehr passieren. Die Transparenzregeln, die das Europäische Parlament hat, sind relativ streng. Also die Lobbykontrolle vor allen Dingen. Also bei uns müssen sich Lobbyisten in ein Transparenzregister eintragen, sonst kriegen die überhaupt keinen Zugang zu den entscheidenden Leuten, weder zu den zuständigen Kommissaren noch zu den Berichterstattern im Parlament oder zu den Ausschussvorsitzenden oder so. Deswegen ist es in Brüssel tatsächlich so, dass die eingetragen sein wollen. Ja, und die müssen dann auch angeben, an welchen Gesetzesvorhaben sie arbeiten, wie viele Leute sie dafür beschäftigen, wie viel Mitteleinsatz, also Geld sie da reinstecken. All das müssen sie einreichen und angeben. Und wenn sie das nicht hinreichend machen, dann werden sie eben aus diesem Transparenzregister rausgeworfen. Das ist jetzt auch einer Firma passiert. Und dann haben sie eben keinen Zugang mehr.
Da gibt es jetzt auch Bestrebungen, das im Bundestag nochmal nachzukorrigieren. Das ist ja beispielsweise bei der Karenzzeit, also der Zeit, wie lange man es quasi eine Sperrfrist gibt für Minister, gibt es ja auch in der EU strengere Richtlinien als beispielsweise im Bundestag. Hinten raus machen wir immer eine Sache, und zwar wünschen wir uns einen Song für unser Outro von unseren Gästen. Und ich greife jetzt einfach mal so im Fernsehen, sagt man, Klammer, unsere erste Frage auf. Wenn Sie heute Abend noch ein Date mit Olaf Scholz zum Schachspielen hätten und er sagen würde, Katharina, mach doch mal Musik an, was würden Sie spontan auswählen?
Oh weia. Das ist insofern lustig, als wir gerade noch eine Fotosession hatten vor wenigen Tagen und da tatsächlich der Fotograf irgendwann sagte, hey, lass uns doch mal ein bisschen Musik machen, was wollt ihr denn hören? Und er da sehr zurückhaltend war und ich habe da so meine 80s-Sachen ausgepackt. Mit Olaf Scholz zusammen. Also eben bevor Olaf Scholz ins Spiel kam, hatte ich im Kopf von Tina Turner We Don't Need Another Hero.
Da muss ich Olaf dann einfach mit
engagieren. Ja, ich finde, weil Olaf ist ja jetzt auch nicht so der Typ, der sich selber so in den Vordergrund spielen muss und irgendwie den Helden spielen muss. Insofern passt das vielleicht auch ganz gut. Wir brauchen weniger Viktor Orbans und mehr Olaf Scholzens.
So machen wir es. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbol im Auftrag von Funk.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Hey True Crime Fans, willkommen beim Der Fall Podcast. Uns interessieren die psychologischen Fragen, die hinter den Taten stecken. Was erzählen uns Kriminalfälle darüber, wie Menschen denken? Wir wollen wissen, was hinter dem Fall steckt.
Er wusste, umso dramatischer die Geschichte sein würde, die er präsentiert, desto weniger würden Menschen sie anzweifeln. Denn wer würde jemanden, der so schwer traumatisiert ist, in Frage stellen? Klar. Und genau damit hat er ganz bewusst gespielt.
Hört rein in den Funk Podcast Der Fall. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich.